das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Konstantin Schreiber.
Herzlich willkommen zu später Stunde.
Und einen schönen guten Abend auch von mir.
Und zunächst ein kleiner Hinweis, wenn diese Sendung ein wenig anders aussieht als sonst, dann liegt es daran, dass beim Norddeutschen Rundfunk hier in Hamburg ein Warnstreik stattfindet. Wir bitten um Verständnis. Das, was viele bei der Ampel vermissen, wird von der Union auf dem CSU-Parteitag gerade hochdosiert geliefert. Romantik und Verbundenheit. Der Wir-verstehen-uns-blind-Faktor erreichte heute zum Auftritt des gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU, Friedrich Merz, einen neuen Höhepunkt. Kichern, Herzen, Händchen halten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Friedrich Merz geben sich wie frisch Verliebte, die keine zwei Meinungen kennen. Allein die gibt es dann doch, wenn es um die Grünen geht, welche laut Söder als Koalitionspartner nach wie vor nämlich gar nicht gehen. Wirklich? Nadine Bader zeigt, wie Schwarz-Grün selbst in Bayern funktioniert.
Das Rathaus von Augsburg. Was hier drinnen seit 4 Jahren vor sich geht, für Bayern eigentlich undenkbar. Im Stadtrat arbeiten Schwarze und Grüne zusammen. Eine Koalition mit Zukunftsplan für Augsburg. Keine Liebesheirat, sagt die Oberbürgermeisterin. Aber wenn sie über die Grünen spricht, klingt das doch ganz anders als beim CSU-Parteichef.
Ich glaube, dass Demokratinnen und Demokraten miteinander sprechen müssen. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, wie wir miteinander sprechen. Wir alle beklagen, dass die Verrohung der Sprache insgesamt über soziale Medien, aber auch im Tagtäglichen inzwischen sich Bahn bricht. Ich glaube aber, dass gerade wir, die wir in politischer Verantwortung stehen, auch mit einem entsprechenden Vorbild auch vorangehen müssen.
Ihre Erwartungen an Merz und Söder, die Wählerinnen und Wähler mit den eigenen Themen überzeugen, sich für den Bundestagswahlkampf gut aufstellen. Merz macht den großen Bogen, staatsmännisch, in weiten Teilen sachlich. Er fordert eine Agenda 2030 in der Wirtschaftspolitik und eine wehrhafte Demokratie.
Das gilt für unsere Verteidigung nach außen im Bündnis der NATO. Das gilt aber auch und vor allem in diesen schwierigen Zeiten für die Gewährleistung der inneren Sicherheit nach innen.
Wie Söder spricht sich auch Merz für einen harten Kurs in der Asylpolitik aus. Anders als der CSU-Chef arbeitet Merz sich jedoch nicht an den Grünen ab. Klare Abgrenzung aber von BSW und vor allem AfD.
Wir würden die Seele der Union verkaufen, wenn wir mit solchen Leuten zusammenarbeiten würden, die da heute auf der politischen Bühne erschienen sind.
Am Ende minutenlanger Applaus für Merz und ein CSU-Chef, der gar eine alte Spielshow bemüht.
Ich weiß nicht, wer Hans Rosenthal noch kennt, aber der hat immer gesagt bei Dalli Dalli, das war spitze. Endlich sind wir wieder ein starkes Team, um Deutschland voranzubringen.
Bei den Delegierten kommt das gut an. Viele hier sind überzeugt, heute schon den neuen Kanzler gehört zu haben. Auch die Oberbürgermeisterin von Augsburg.
Er hat Lust auf Politik gemacht, er hat vor allem Lust auf einen Politikwechsel gemacht.
Mit diesem Kanzler könnte ich gut leben, sage ich, und dafür werden wir auch kämpfen.
Merz hat genau die richtigen Akzente gesetzt. Wirtschaftlicher Aufschwung, auch in der Verteidigungspolitik wirklich vorwärts gehen.
Gemeinsam vorwärts gehen, in die gleiche Richtung paddeln. Kein Streit mehr zwischen den Schwesterparteien. Vor allem dieses Signal soll heute ausgehen vom CSU-Parteitag in Augsburg.
Und genau zu diesem CSU-Parteitag hat Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Markus Söders kategorisches Nein zu Schwarz-Grün ist ein Fehler. Es gefährdet Söders Glaubwürdigkeit und die der CSU. Es gefährdet den Wahlerfolg der Union und es gefährdet die Stabilität des Systems. Warum die Stabilität des Systems? Wenn Politik allgemein immer kompromissfauler wird, dann müssen die seriösen Parteien kompromissfähig und kompromissbereit sein. Sind sie das nicht, dann haben die Zerstörer leichtes Spiel. Der Wahlerfolg der Union ist gefährdet, weil das Nein zu Schwarz-Grün die Union in einen Koalitionswahlkampf zwingt. Also in genau das, was Friedrich Merz nicht will und was Söder nicht wollen kann. Denn wenn man die Grünen ausschließt, dann bleibt als Partner faktisch nur die SPD. Die olle GroKo als Wahlziel? Wirklich? Und schließlich, das Nein zu Schwarz-Grün gefährdet Söders Glaubwürdigkeit. Denn Söder wird umkippen. Sollten die Grünen nötig sein, weil es für Union und SPD nicht reicht nach der Wahl, dann wird Markus Söders Nein zum Ja. Garantiert. Er wird argumentieren, erst das Land, dann die Partei im Sinn der Demokratie und so weiter. Das aber wäre kein guter Start in eine Regierung, die sich auszeichnen soll durch Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. So hat es Merz in Augsburg versprochen. Die Grünen jedenfalls können entspannt sein. An der CSU wird ihre Regierungsbeteiligung nicht scheitern. Söder weiß das natürlich alles, aber sein Gedanke ist, nur wenn er die Grünen kategorisch ausschließt, dann hält er seinen größten Konkurrenten klein, die Freien Wähler in Bayern. Das mag sogar sein, aber der Preis dafür ist zu hoch. Positiv gedreht, die CSU sollte sagen, was sie will. Mindestens so kreativ und lustvoll, wie sie sagt, was sie nicht will.
Die Meinung von Achim Wendler. Jüdinnen und Juden begehen gerade ihren höchsten Festtag. Yom Kippur, das Versöhnungsfest. An diesem strengen Fastentag sind die Straßen in Israel wie leer gefegt. Keine Arbeit, keine Party, kein Verkehr. Man lässt es ruhig angehen. Viele gläubige Juden tragen weiße Kleidung als Zeichen der Reinheit und beten ausgiebig. Der Versöhnungstag, tja, inmitten von Krisen und Krieg. Im Norden des Landes gab es auch heute Angriffe aus dem Libanon. Israel wiederum rief Bewohner mehrerer südlibanesischer Dörfer auf, diese zu verlassen. Und auch in Gaza machen die Kämpfe keine Pause. Ein Reporterteam hat für das Studio Tel Aviv eine Hilfsorganisation im Gazastreifen begleitet.
Die Küstenstraße von Gaza am frühen Morgen. Ein Konvoi von Hilfsorganisationen auf dem Weg nach Norden. Sie hoffen, dass es dieses Mal klappt, dass das israelische Militär die Durchfahrt genehmigt. Ihr Ziel? Die Intensivstation vom Kamal Adwan Krankenhaus in Nordgaza. Dort wurde gestern dieser Säugling eingeliefert. Erst am Morgen war das kleine Mädchen zur Welt gekommen. Wenige Stunden später schon Opfer eines israelischen Luftangriffs. Der Vater tot, die Mutter verletzt. Das Baby braucht dringend eine OP von Fachärzten. Es gibt aber keine mehr in Nordgaza. Wir müssten auch einen CT-Scan vom Kopf machen, um das Ausmaß möglicher Kopfverletzungen zu sehen. Aber das geht hier auch nicht. Zurück zum Hilfskonvoi. Er muss stehen bleiben. Warten.
Wir haben jetzt 9.38 Uhr, sind gerade hier angekommen. Der Konvoi wird jetzt die israelischen Behörden kontaktieren, um Greenlight zu beantragen, um den Checkpoint dann anfangen zu können.
Dreimal hätten sie diese Woche schon versucht, das Krankenhaus zu erreichen. Vergeblich. Die israelischen Behörden hätten keine Genehmigung erteilt. Eine Begründung habe es nicht gegeben. Seit dem 7. Oktober ruft das israelische Militär mit Karten die Menschen wieder auf, weite Teile des nördlichen Gazastreifens zu verlassen. In der Gegend sind laut Militär wieder tausende Hamas-Kämpfer. Auch das Kamal Adwan-Krankenhaus sollte innerhalb von 24 Stunden evakuieren, sagen die Ärzte. Doch das sei auf der Intensivstation ohne den Hilfskonvoi unmöglich. Diese Patienten benötigen sehr spezielle Behandlung. Sie brauchen rund um die Uhr Sauerstoff. Wenn sie nicht ohne Unterbrechung medizinisch versorgt werden und Sauerstoff bekommen, werden sie sterben. Hunderttausende Menschen sollen sich nach wie vor im Norden von Gaza befinden. Viele müssen nun erneut fliehen. Nahrungsmittel sind laut Welternährungsorganisation seit dem 1. Oktober nicht mehr nach Nordgaza gelangt. Unsere Lage hier ist sehr schwer. Wir haben nichts zum Leben hier. Wir tragen nur das am Leib, womit wir geflohen sind. Zurück zum Kamal Adwan Krankenhaus. Der Hilfskonvoi hat es geschafft. Am Mittag beginnen sie, die Patienten zu evakuieren, zu einem anderen Krankenhaus weiter südlich. Auch das kleine Mädchen ist dabei.
Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, nun wird wieder eine Region in Gaza evakuiert. Wohin sollen die Menschen denn fliehen?
Nochmal kurz zur Erklärung. Es geht um ein Gebiet ganz im Norden vom Gazastreifen. Das israelische Militär war dort schon mal, will dort jetzt erneut reingehen, weil die Hamas dort erstarkt sei. Die Menschen, die nach wie vor dort waren, schätzungsweise 175.000, die sollen in die sogenannte humanitäre Zone weiter südlich. Da sagen Hilfsorganisationen aber, das kann man eigentlich nicht als humanitäre Zone bezeichnen, weil man die Menschen dort nicht versorgen kann mit Wasser, Medizin, Nahrungsmitteln. Außerdem gibt es auch dort israelische Angriffe. Es gibt keine sicheren Orte im Gazastreifen. Auch deshalb weigern sich viele Menschen, den Norden zu verlassen.
Sophie, Israel hat ja nach dem Angriff des Iran vor 11 Tagen einen Gegenschlag angekündigt. Ist es denkbar, dass es gar keinen Gegenschlag mehr gibt?
Theoretisch ist das möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Die israelische Regierung und das Militär haben deutlich gemacht, dass man reagieren werde. Wie und wann werde man aber selbst entscheiden. Die amerikanische Regierung versucht, Israel davon abzuhalten, Ölproduktion und das Nuklearprogramm anzugreifen. Die Frage ist, inwiefern sich Netanyahu davon beeindrucken lassen wird. Experten gehen aber davon aus, dass Israel amerikanische Unterstützung bräuchte, wenn es das Nuklearprogramm im Iran angreift und auch spätestens dann amerikanische Unterstützung bräuchte, wenn es wiederum zu einem Gegenschlag vom Iran kommen würde.
Mhm. Vielen Dank, Sophie von der Tann, für diese Informationen aus Tel Aviv. Dankeschön. Dass man mit dem Essen von Pommes frites etwas für die Rettung des Planeten tun kann, das mag sich zunächst leicht absurd anhören. Aber weil die EU vorschreibt, dass in Europa startende Flugzeuge ab dem kommenden Jahr zu 2 und später sogar zu 60% mit einer Art Bio-Kerosin betankt werden müssen, stellt sich nun die Frage, ja, woraus stellen wir das her? In Spanien sind jetzt Fast-Food-Buden schnellen Schrittes auf dem Weg, Klimaschützer zu werden. Sebastian Kisters.
Dieses Flugzeug wird ausschließlich von Biokraftstoff angetrieben, wie ausgedientem Frittenfett. Das hilft dem Klima gleich doppelt, haben Wissenschaftler bei Abgasuntersuchungen festgestellt, aber der Reihe nach. An vielen Tankstellen in Spanien kann man ausgedientes Fett aus Fritteusen abgeben. Dafür gibt's Tankgutscheine. Denn für das Unternehmen ist das hier ein wertvoller Rohstoff. Altes Speiseöl wird gesammelt und per Schiff nach Cartagena verfrachtet, in eine völlig neue Raffinerie. In diesem Jahr fertiggestellt, um nachhaltige Kraftstoffe herzustellen. Es gibt zwei Reaktoren. Sie wandeln Komponenten aus diesen Speiseölresten in die gleichen Bestandteile, wie wir sie bei Kraftstoffen auf Erdölbasis haben. Chemisch ist es am Ende das Gleiche. Biosprit für Lkw und Flugzeuge wird hier hergestellt. Die spanische Fluggesellschaft Iberia ist ein Abnehmer. Triebwerktests haben ergeben, dass es keine Probleme gibt. Noch gibt es Kerosin aus gebrauchten Fetten, aber nicht in großen Mengen. Diese Ressource ist endlich. Doch aus Forschungslaboren kommen weitere Ansätze, Kerosin ohne Erdöl herzustellen. Wenn ein Wald gerodet wird, können wir zum Beispiel all das Material, das auf dem Boden liegen geblieben ist, nutzen und in erneuerbare Brennstoffe umwandeln. In kleinen Testraffinerien beginnt, was in Cartagena groß umgesetzt wird. Oder weiter im Süden, im andalusischen Huelva. Ein anderes spanisches Unternehmen baut hier gerade für 1,2 Milliarden Euro eine Fabrik, um nachhaltiges Kerosin herzustellen. 500.000 Tonnen im Jahr, das ist ein Drittel der derzeitigen weltweiten nachhaltigen Produktionsmenge. Wir beliefern bereits die 7 wichtigsten spanischen Flughäfen. Das Rennen hat begonnen und wir dürfen die Gelegenheit nicht verpassen, weiterhin Vorreiter in der Fertigung zu sein. Der größte Investor für dieses Werk kommt übrigens aus Abu Dhabi. Sie glauben dort offensichtlich an die Zukunft von nachhaltigem Kerosin aus Pflanzenresten oder Fetten. Flugzeuge, die in Europa abheben, müssen im kommenden Jahr bereits zu mindestens 2% mit nachhaltigem Kerosin betankt werden. Das hat die EU festgelegt, im Jahr 2030 bereits zu 6%. So soll der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Aber Forschende aus Deutschland haben nachgewiesen, dass nachhaltiges Kerosin, gewonnen etwa aus altem Speiseöl, aus einem weiteren Grund das Klima weniger stark belastet. Ein Forschungsflugzeug ist dafür einem Passagierjet gefolgt und hat Abgasproben genommen.
Mit unseren Flugzeugmessungen konnten wir also zeigen, dass der Einsatz von nachhaltigen Luftverkehrskraftstoffen zu einem niedrigeren Rußausstoß geführt hat. Das reduziert die Eiskristalle in Kondensstreifen und das reduziert die Erwärmung durch Kondensstreifen.
In die Luft gehen, ohne das Klima zu belasten. Ein weiter Weg, doch er hat begonnen.
Und was heute sonst noch wichtig war, das hat jetzt Konstantin.
Polen will im Kampf gegen irreguläre Migration das Recht auf Asyl vorübergehend aussetzen. Auf einem Parteitag sagte Regierungschef Tusk, der Staat müsse die 100%ige Kontrolle darüber zurückgewinnen, wer nach Polen komme. Seine Pläne will er am Dienstag dem Kabinett vorstellen. Tusk wirft vor allem dem benachbarten Belarus vor, Migranten über die Grenze zu schleusen, um für Unfrieden zu sorgen. Morgen will die SPD auf ihrer Vorstandsklausur ihren Kurs für den kommenden Wahlkampf abstecken. In einem Leitantrag, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, setzt die Partei auf klassische sozialdemokratische Positionen. Man stelle sich gegen Lohnzurückhaltung, Sozialabbau oder Rentenkürzungen. Stattdessen setzt die SPD auf Investitionen in Infrastruktur und Bildung. Das notwendige Geld will die SPD auch durch neue Schulden generieren. Von einer Abschaffung der Schuldenbremse ist nicht die Rede. Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing will in den kommenden Monaten weltweit etwa 10% seiner Stellen streichen. Das würde voraussichtlich rund 17.000 Beschäftigte betreffen, auch im Management. Der Konzern begründet den Stellenabbau vor allem mit finanziellen Problemen. Bei Boeing in den USA streiken seit Mitte September mehr als 33.000 Beschäftigte. Damit verschärft sich die Krise beim Konzern. Er ist durch eine Pannenserie seit längerem in Schwierigkeiten. Nach dem Durchzug von Hurricane Milton sind im US-Bundesstaat Florida etwa 1,6 Millionen Haushalte noch ohne Strom. Und auch Treibstoff ist schwer zu bekommen. US-Präsident Biden schätzt die Schäden durch Milton auf 50 Milliarden Dollar. Morgen besucht Biden die betroffene Region. Die Welt zum Staunen bringen, das ist das Ziel des argentinischen Künstlers Leandro Ehrlich. Ab heute zeigt das Kunstmuseum Wolfsburg seine Werke. Da sind lebensgroße Häuser, die in der Luft hängen, oder eine Rakete, in der Ehrlich die Illusion von Schwerelosigkeit erzeugt. Bis Juli 2025 sind in Wolfsburg auch kleinere Arbeiten zu sehen. Diese Wolke entsteht aus hintereinander geschichteten Glasscheiben.
Kann ein Roboterarm Autorität ausstrahlen? Und wenn ja, reicht die für ein großes Orchester? Man muss diese Frage wohl mit Ja beantworten. Immerhin haben sich die Dresdner Sinfoniker heute Abend von Händen im Industriedesign samt aufgestecktem Stab dirigieren lassen. Von mehreren sogar. Und so gab es bei der extra komponierten Roboter-Sinfonie unterschiedliche Tempi zur gleichen Zeit. Nur die strenge oder gegebenenfalls aufmunternde Mimik und Gestik des menschlichen Dirigenten am Pult, die fehlte dabei. Patricia Klime und Sibylle Muth.
Es ist die erste Sinfonie für Blech und Schlagwerk, dirigiert von drei Robotern im Festspielhaus Dresden-Hellerau. Musiker der Dresdner Sinfoniker spielen nach Anweisungen des pinken, blauen oder gelben Roboterarms. Jeder dieser Arme gibt einen anderen Takt, damit ein anderes Tempo vor. Eine spezielle Premiere für Musiker wie Publikum.
Ich war also fasziniert von den Bewegungen, habe also versucht zu erkennen, was jetzt die Regatta ist. Also ich fand es toll.
Das ist auf jeden Fall innovativ und ist doch gut.
Das Projekt wurde vor 2 Jahren von ihm initiiert, Markus Rindt, Intendant der Dresdner Sinfoniker. Gemeinsam mit Wissenschaftlern der TU Dresden tüftelte er daran, den Menschen durch Roboter auf dem Dirigentenpult auszutauschen. Als anspruchsvolles Experiment.
Wir wollen keinen Dirigenten ersetzen. Ich glaube nämlich daran, dass ein Mensch das auf jeden Fall immer besser machen kann. Die Probenarbeit, die Mimik. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, mit Beethoven spielen würde, das braucht man mit so einem Roboter nicht. Das ist sinnlos. Ne? Aber wenn man jetzt ein Stück schreiben lässt, was daraus Kapital schlägt, dass das Orchester in verschiedenen Geschwindigkeiten spielt, in verschiedenen Taktarten, dann macht es Sinn. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht.
Das 12-minütige Musikstück wurde extra komponiert. Die TU-Experten programmierten intensiv am Feinschliff der Arme. Denn Roboter bewegen sich nun mal anders als Menschen.
Und wenn wir jetzt diese Komposition hier oder dirigieren wollen, kommen wir ganz schnell an diese Grenzen. Diese schnellen, kleinen Bewegungen sind unheimlich energiegeladen, intensiv. Und da haben wir vorher schon viel Arbeit reinstecken müssen, damit das noch gut aussieht und trotzdem vom Roboter machbar ist.
Hochkonzentriert müssen die Musiker den Armen folgen, um nichts zu verpassen. Der Roboter hört nichts, hat keine Mimik und interagiert nicht mit dem Orchester.
Das ist was ganz anderes. Es ist halt auch ohne Gnade, ne? Also es wartet auf niemand, es zieht durch wie eine Maschine.
Maschine hin oder her. Der Applaus belohnt alle am Projekt Beteiligten. Bei einer Uraufführung bleibt es nicht. Morgen gibt es hier nochmal Musik für Blech und Schlagwerk mit bunten Armen.
Dann schauen wir jetzt auf die Partitur von Sonne und Sauwetter. Stefan, was gibt es denn morgen?
Ja, Jessie, es gibt tatsächlich morgen von allem etwas. Zunächst gibt's Sturm und Regen, aber die Sonne, die ist zwischendurch auch dabei. Und einen kleinen Vorgeschmack, den gab's heute schon im Loisachtal am Alpenrand. Da hat einerseits recht schön die Sonne geschienen, aber auch typisch für den Herbst. Wir sahen heute zahlreiche Nebelfelder, also das sah noch richtig schön aus. Aber der Blick zum Himmel zeigt auch, da sind einige Wolken unterwegs und die kündigen schon das nächste Tief an. Und das wird ein Sturmtief, das heute Nacht einmal über den Norden und Nordosten unseres Landes hinwegzieht. Überall, wo die Pfeile gelb und orange werden, ist mit stürmischen Böen oder Sturmböen zu rechnen. Also vor allen Dingen im Norden und Osten unseres Landes. Da kann hier und da vielleicht mal ein großer Ast abbrechen oder sogar ein Baum umstürzen. Aber schon danach, Richtung Dienstag, setzt sich Hochdruckeinfluss bei uns durch und dann wird es ruhiger. Heute Nacht haben wir es erstmal mit vielen Wolken zu tun. Von der Nordsee her zieht eine Kaltfront zu uns herein, eben mit zum Teil kräftigem Regen. Einzelne Gewitter sind ebenfalls mit von der Partie. Und es wird sehr windig. Auch morgen in der Nordhälfte windiges und wechselhaftes Schauerwetter. Nach Süden hin, abseits vom Alpenrand, da scheint gelegentlich die Sonne. Die Temperaturen gehen heute Nacht bei uns zurück auf 14 Grad am Oberrhein und bis auf 5 Grad in der Eifel. Morgen Nachmittag liegen die Temperaturen dann meist zwischen 12 und 15 Grad. Am wärmsten wird es am Hochrhein mit 18 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Montag, da schiebt sich noch mal eine Front zu uns herein mit etwas Regen. Aber ab Dienstag, da wird es dann einerseits ruhiger. Zwischendurch mal Sonne, mal Nebel und wärmer.
Herzlichen Dank, 12 Minuten vor Mitternacht, Stefan Laps. Dankeschön.
Gerne.
Ja, und dann ist mal Schluss für heute. Hier geht es gleich weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Ja, und zwar mit Gedanken über Wunschzettel und das auch jenseits von Weihnachten.
Wir haben auf jeden Fall auch Sonntag auf und sagen bis morgen. Tschüss.
Ich dann nicht, aber trotzdem tschüss.